Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den Ostersonntag steht in diesem Kirchenjahr im ersten Korintherbrief des Apostels Paulus. Paulus schrieb diesen Brief vermutlich 54 oder 55 nach Christus in Ephesus. Also circa 20 Jahre nach der Kreuzigung Jesu. Hören wir nun aus dem 15. Kapitel die Verse 12 bis 14 und 19 bis 28. Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, wieso sagen dann einige bei euch, es gebe keine Auferweckung von den Toten? Wenn es keine Auferweckung von den Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt. Ist Christus nicht auferweckt, dann ist auch unsere Verkündigung leer. Leer auch euer Glaube. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling derer, die entschlafen sind. Da nämlich durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferweckung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. Jeder aber an dem ihm gebührenden Platz, als Erstling Christus, dann die, die zu Christus gehören, wenn er kommt. Dann ist das Ende da, wenn er das Reich Gott dem Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht zunichte gemacht hat. Denn er soll herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet. Denn alles hat er ihm unterworfen, unter die Füße gelegt. Wenn es aber heißt, alles ist ihm unterworfen, so ist klar, mit Ausnahme dessen, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, Paulus setzt sich hier in diesem letzten Kapitel seines ersten Korintherbriefes mit Gliedern seiner Gemeinde auseinander, die zwar an die Auferweckung Jesu glauben, aber gleichzeitig erklären, eine Auferweckung von den Toten könne es nicht geben. Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt ist, wieso sagen einige bei euch, eine Auferweckung von den Toten gebe es nicht? Paulus ist nun mit allem Nachdruck daran gelegen, aufzuzeigen, dass das nicht zusammenpasst. Wenn es keine Auferweckung von den Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt. Ist Christus nicht auferweckt, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Wir kennen das. In unserer Zeit ist es ganz ähnlich, nur in der Regel umgekehrt. Immer wieder erlebe ich es als Pfarrer im Zusammenhang mit Beerdigungen. Den Glauben an Gott schließen viele Menschen heute, warum auch immer, als eine Möglichkeit für ihr Leben aus. Aber daran, dass nach dem Tod etwas folgt, daran glauben sie sehr wohl. Zumindest haben sie eine feste Hoffnung darauf. Aber auch dafür gilt das gleichermaßen, was Paulus sagt. Das passt nicht zusammen. an eine Auferweckung nach dem Tod zu glauben oder darauf zu hoffen, aber nach Gott nicht fragen zu wollen. Es besteht also ein wesentlicher und untrennbarer Zusammenhang zwischen dem Glauben an die Auferweckung Jesu und dem Glauben an die Auferweckung von den Toten, die uns allen gilt, die uns alle angeht. Und wieso aber waren denn unter den Christen in Korinth zumindest einige zu einer anderen Überzeugung gelangt, nämlich dass beides nicht zwingend zusammengehöre? Warum waren einige Christen in Korinth der Meinung, so etwas wie eine Auferweckung von den Toten gebe es nicht? Nun, Paulus erläutert das in seinem Brief verständlicherweise nicht näher. Denn seine Adressaten damals wussten ja genau, worum es ging, um welche Meinungsverschiedenheiten in dieser urchristlichen Gemeinde. Und Paulus konnte natürlich nicht bei der Abfassung seines Briefes damit rechnen, dass es später viele Generationen geben wird, so auch uns, die sich fragen, was war denn da in Korinth los? Trotzdem können wir eine gewisse Vermutung anstellen, inwiefern einige Korinther die Auferweckung von den Toten ablehnten. Vermutlich waren sie davon überzeugt, sie seien doch bereits auferstanden. Ihre Meinung war in etwa diese: Wer zur christlichen Gemeinde dazugehört, wer getauft ist und glaubt, der hat die Last des irdischen Lebens doch im Grunde schon abgelegt und hinter sich gelassen. Und für den ist auch das Sterben des Körpers bedeutungslos geworden. Das Sterben und der Tod sind kein Thema mehr und deshalb auch die Auferweckung von den Toten nicht mehr. Ein solcher Glaube klingt sehr fremd in unseren Ohren. Und doch kennen wir auch das in ähnlicher Weise durchaus heute. Es wird zwar kaum Menschen geben, die glauben, sie seien schon auferstanden, aber auch heute gibt es Menschen, die versuchen, das Sterben und den Tod für unwichtig zu erklären. Ja, den Tod missachten oder ignorieren. Viele blenden den Tod einfach aus, in der Hoffnung, so möglichst viel vom Leben zu leben, so möglichst das Leben in vollen Zügen auszukosten. Aber in der Regel ist das Gegenteil der Fall. Wer den Tod missachtet, der missachtet in der Regel auch das Leben. Ganz anders Paulus. Immer wieder erinnert er daran, dass zum christlichen Glauben auch das Kreuz, auch der Tod dazugehört. Karfreitag und Ostern, Kreuz und Auferweckung gehören untrennbar zusammen. Die korinthischen Christen, die meinen, die Auferweckung sei etwas, das sie bereits in diesem Leben hinter sich hätten, werden von Paulus eindringlich gewarnt und ermahnt. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Und doch ist das, was diese Christen hier glaubten, etwas, von dem auch das Neue Testament, ja sogar Paulus selbst spricht, nämlich davon, dass wir schon hier und jetzt in diesem Leben auferweckt werden. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt. Alle werden durch den Glauben zum Leben erweckt. Die Osterbotschaft, die Auferweckung, hat im Grunde drei Dimensionen. Erstens die Auferweckung Jesu. Zweitens die Auferweckung von den Toten allgemein. Und drittens die Auferweckung zum Leben schon hier und jetzt. Besonders pointiert drückt das der Evangelist Lukas in seinem bekannten Gleichnis vom verlorenen Sohn aus. Dort zieht ein Sohn aus dem Hause seines Vaters aus, lässt sich von ihm sein Erbteil auszahlen und dann feiert er, verprasst das ganze Geld, aber schließlich, als das Geld weg war, verfällt er in ein Leben voller Elend. geplagt von großer äußerer und innerer Not. Dann ringt sich dieser verlorene Sohn schließlich dazu durch, zu seinem Vater zurückzukehren. Und dieser, der Vater, empfängt ihn mit offenen Armen und großer Freude. Und dann spricht dieser Vater. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Bemerkenswert, was das Neue Testament hier sagt. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Es gibt also auch so etwas wie eine Auferweckung vom Tod ins Leben, die ganz und gar hier in diesem Leben geschieht. Das geschieht da, wo das Wort Gottes unserem Dahinleben ein Ende macht, unseren fragwürdigen Maßstäben und Kriterien, nach denen wir unser Leben bisweilen und immer wieder ausrichten. Wo uns das Wort Gottes eine neue Orientierung gibt für unser Leben. Das geschieht da, wo wir aus unserem Leben in der Gottesferne herausgerufen werden, hin zu neuem Vertrauen auf Gott und sein Wort. Das ist das, was auch in unserem Predigttext in diesem Vers mitschwingt. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt. Und dennoch, wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Diese Auferweckung im Hier und Jetzt ist auch nicht zu trennen von der Auferweckung der Toten und die wiederum nicht zu trennen von der Auferweckung Jesu. Paulus versucht das mit dem Bild einer Reihenfolge und einem Vergleich mit Adam zu erläutern. Nun aber ist Christus auferweckt worden von den Toten als Erstling derer, die entschlafen sind. Da nämlich durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferweckung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt. Bei dem Namen Adam denkt Paulus an die biblische Erzählung vom Sündenfall. Weil Adam das Gebot Gottes übertreten hat, wurden er und Eva aus dem Paradies verbannt und sind dadurch sterblich geworden. Nun ist diese Paradiesgeschichte eben eine Geschichte. Aber eine Geschichte, in der Adam für die Sterblichkeit der Menschen steht. Und so wie das eben für alle Menschen gilt, so gilt auch für alle Menschen, so wie Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, so wird er auch uns von den Toten auferwecken. Und dieser Glaube eröffnet Zukunft. Zum Wesen des christlichen Glaubens gehört das Vertrauen: Ich habe eine Zukunft. Selbst im Sterben und im Tod. Ich habe eine Zukunft. Auch hier und jetzt im Leben, egal wie mein Leben gerade aussieht. Und diese Gewissheit lässt uns eben im Hier und Jetzt schon die Erfahrung machen, immer wieder vom Tod, von einem Dahinleben, zurück zum Leben, zu unserem je und je einzigartigen und unendlich kostbaren Leben zu finden. Die Auferweckung Jesu, das ist sozusagen der Grund, den Gott für uns alle gelegt hat. Auch für uns gilt, dass Gott uns von den Toten auferweckt. Und der Glaube daran erweckt uns auch hier zum Leben, macht auch hier in unserem Leben der Macht des Todes über uns ein Ende. So geschieht das und so kennen wir das ja. Aus der Todesangst, die wir ganz grundsätzlich haben, aber auch immer wieder bisweilen sehr deutlich zu spüren bekommen, aus unserer Todesangst folgt unsere Lebensangst. Die Angst vor dem Tod ist so mächtig, dass sie bei uns dann auch zu einer Angst vor dem Leben führt. Die Todesangst führt zur Lebensangst. Wie gefangen in der Angst leben wir dann. Dann leben wir also nicht frei. Und umgekehrt heißt das, wenn ich von meiner Angst vor dem Leben befreit werden will, dann geht das offenbar letztlich nur, wenn ich auch von der Angst vor dem Tod befreit werden kann. Und genau das feiern wir an Ostern. Der Tod als das Ende des biologischen Lebens vermag uns maßlos zu verunsichern, sodass uns darunter auch unser Leben abhanden kommt. Aber dieser Heil- und Hoffnungslosigkeit macht Gott ein Ende, hat Gott ein Ende gemacht. Paulus hat unbedingt recht, wenn er warnt, beim Osterglauben nur eine Dimension des Osterglaubens herauszupicken und von den anderen zu trennen. Was sollte denn die korinthischen Christen angesichts des Todes trösten, wenn sie die Auferweckung nur im Diesseits suchen? Und das gilt auch für uns, liebe Gemeinde. Prüfen wir es da ruhig einmal bei uns selbst. Hat nicht Gottes Wort mich schon einmal meinem Leben näher gebracht, mir das Leben gar geschenkt, indem es mich aus meinem trostlosen Dahinleben herausgerissen hat? Hat mich Gottes Wort nicht seines Trostes und Beistandes versichert, während mich so viele andere, noch so geliebte, gut gemeinte Worte verunsichert haben? Hat mich Gottes Wort nicht sogar schon mal von dem Gefängnis meiner Angst vor dem Tod und damit aus dem gleichen Gefängnis der gleichen Angst vor dem Leben befreit? Und wenn wir diese Erfahrung schon einmal in unserem Leben gemacht haben, dass uns das Wort Gottes erschienen ist, wir es also gehört haben und es unser Leben verändert hat, ja, wie es uns wieder neu zum Leben ermutigt und befähigt hat, uns unser Leben ja neu geschenkt hat. Wenn wir das schon einmal in unserem Leben erfahren haben, dann dürfen wir auch getrost darauf vertrauen, dass diese Gnade Gottes, die Auferweckung, nicht bei dem endet, was wir Menschen den Tod nennen. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Liebe Gemeinde, das, was uns im Sterben trägt, das ist auch das, was uns im Leben trägt. Gottes Wort, mit dem er uns immer wieder zurück ins Leben ruft. Und mit seinem Wort ruft er uns zurück ins Leben, hier und jetzt, aber auch in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der weit höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.